Ich muss das jetzt einfach mal so sagen, weil ich immer wieder mal diese Assoziation habe, wenn ich hier hochkomme und der Posaunenchor spielt und die Empore ist gut besetzt und es gibt einen kräftigen Gesang, dann denke ich immer, so ähnlich muss das mal sein, wenn wir im höheren Chor singen, einst im Himmel, sozusagen eine Etage hochkommen und es weitet sich und wir sehen uns gegenseitig und hören einander. Gott loben. Wie ist das eigentlich? Sind Sie ein adventlicher Mensch? Ich will jetzt nicht wissen, wie viele Tassen Glühwein Sie vertragen oder Spekulatius oder ob Sie vielleicht heimlich schon alle Türen vom Adventskalender geöffnet haben. Nein, ich meine das im Sinne unseres heutigen Predigttextes und der passt auf den ersten Blick überhaupt nicht in unsere Adventszeit. Es geht nicht um Weihnachtsstimmung, auch nicht um die Erwartung von Christi Geburt. Paulus schreibt an eine Großstadtgemeinde, an die Christen in Rom. Und in den wenigen Sätzen, die wir vor uns haben, geht es um seine Erwartung eines ganz anderen, noch viel umfassenderen Adventes, einer Ankunft. Paulus erwartet nämlich die Ankunft des Auferstandenen, die Erwartung, dass Christus, der Auferstandene, für alle sichtbar wiederkommt und das Reich Gottes anbricht. Nichts Geringeres steht im Hintergrund jener Verse aus Römer 13, die wir nun hören. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfällt. Die ersten Christen damals um das Jahr 60 waren eine noch kleine Gruppe, eine verängstigte, bedrohte Minderheit, wie gesagt in jener Großstadt. Die lebten ihren Glauben in kleinen Gemeinschaften, meist unentdeckt, aus guten Gründen, weil sie auch schon erste Phasen der Verfolgung durchleiden. Und sie warten sehnsuchtsvoll auf eine neue, auf bessere Zeiten. Das bedeutet für sie damals nicht einfach eine Verbesserung ihre Situation, eine Verbesserung der Welt, sondern sie warten darauf, dass Jesus wiederkommt, dass alles anders würde, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird. Hungernde würden satt und Obdachlose hätten ein Dach über dem Kopf. Sie warten darauf, dass das Kriegsgeschrei endlich verstummt und die Soldaten nach Hause gehen dürfen, anstatt ihren Kopf und Kragen für die Interessen der Großen riskieren zu müssen. Sie warten darauf, dass Löwe und Lamm friedlich beieinander liegen, wie es einmal in der Johannesoffenbarung heißt, und dass die Ohnmächtigen mit erhobenem Haupt am Tisch Gottes sitzen können. Wir können uns das gar nicht groß genug vorstellen. Die Christen hatten eine atemberaubende Hoffnung. Eine unstillbare Sehnsucht auf das, was kommen wird. Und zugleich mussten sie leben in der Zeit. Sie waren ja mit ihrem Glauben, mit ihrer Erwartung zwar irgendwie aus der Zeit herausgefallen, aber eben doch auch nicht, denn noch lebten sie hier, gingen auf den Straßen Roms, erfuhren dort Liebe und auch Hass, konnten lachen und mussten oft genug weinen. Sie begruben ihre Kinder und fürchteten die Spitzel des Staates. Und ihnen war klar, dass sie auch in anderer Hinsicht noch hier und jetzt lebten. Sie bekamen untereinander Krach um die richtige Auslegung der Jesusworte, die sie kannten, stritten miteinander um Kleinigkeiten in der Gemeinde, des Alltags. Es ging damals auch um Anerkennung und ein bisschen auch um die Ehre. Und schon damals gab es Konflikte, weil die einen reich und die anderen bettelarm waren. Die einen frei und die anderen Sklaven. Weil die einen geborene Römer waren und die anderen aus irgendwelchen Nestern in den Karpaten oder aus den Weiten der afrikanischen Steppe zugezogen waren. Und geringere Rechte als diese Bürgerrechte hatten. Und das können wir alles entdecken in jenem Brief von Paulus, den er an die Gemeinde von Rom geschrieben hat. Und dann schreibt er eben am Ende seines Briefes, nach vielen Zeilen steiler Theologie, noch ein Bündel von ganz schlichten Regeln. Regeln für die Zwischenzeit sind es, Lebensregeln für den Advent. Für die Zeit, wo wir noch in der Erwartung leben und noch nicht in der Erfüllung. Und es geht eigentlich ganz schlicht zu hier. Es geht um Rechtschaffenheit und um Liebe. Seid niemand etwas schuldig. Paulus schließt damit ab, was er direkt davor beschrieben hat, nämlich das Verhältnis der Christen zum Staat, zur Gesellschaft, zum sozialen System, in dem sie leben. Und er plädiert dabei für das, was wir heute Rechtschaffenheit nennen. Man könnte auch sagen, leistet das, was man von euch erwartet. Zahlt eure Steuern. Zieht euch nicht heraus. Haltet euch nicht für was Besseres. Die meinten, sie müssten ihre äußeren Pflichten nicht mehr erfüllen, weil sie ja innerlich schon zur Ewigkeit gehören. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder Bewegungen, die von Martin Luther zum Beispiel Schwärmer genannt werden. Die wollten es nicht mehr wahrhaben, dass wir noch zwischen den Zeiten leben, noch in der Adventszeit, also in der Zeit der Erwartung. Also kümmerten sie sich nicht mehr um die öffentliche Ordnung, nicht mehr um ein funktionierendes Staatswesen, interessierten sich nicht mehr für gesellschaftliche Fragen, achteten nicht mehr auf die Regeln des Zusammenlebens. Paulus schreibt, seid niemandem was schuldig, weder an Steuern noch an bürgerschaftlichem Engagement. Heute würden wir sagen, hütet euch davor, vor lauter Himmelssehnsucht die Erde zu vernachlässigen. Engagiert euch nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Gemeinwesen, in der Nachbarschaftshilfe, vielleicht auch bei Amnesty International oder als Elternbeirat an der Schule. Oder beim Kuchenverkauf des Sportvereins, zu dem euer Kind gehört. Ihr schuldet eurem Ort etwas, in dem ihr lebt. Das Gemeinwesen kann nur funktionieren, wenn ihr euch genauso einbringt wie die anderen auch. Also seid niemandem etwas schuldig. Und dann das Zweite. Ja, vielleicht, ich sage es doch dazu noch, ich finde es großartig, dass Menschen heute zum Kirchengemeinderat gewählt werden und zur Landessynode. Großartig, dass sie in der Kirche Verantwortung übernehmen. Aber genauso wichtig und großartig ist es, wenn Christen Verantwortung in politischen Ämtern übernehmen. Und das Zweite, was er speziell für die Gemeinde sagt, in ihrer Innensicht, nämlich in ihrem geistlichen Auftrag als Kirche Jesu Christi, erfüllt das Gesetz, also den heiligen Anspruch Gottes an euer Leben, indem ihr schlicht von der Liebe euch leiten lasst. Das ist das eigentliche Erfolgsgeheimnis der Gemeinde Jesu. Während der großen Adventszeit zwischen seinem Gekommensein und seiner Wiederkunft. Paulus denkt dabei ganz schlicht an die Liebe im täglichen Umgang miteinander. Er meint nicht beeindruckende Liebesschwüre, die sich Verliebte machen. Nicht steile Versprechungen, die womöglich nur zu Enttäuschungen führen oder zu Eifersucht. Es geht hier um einen Stil des Umgangs miteinander, der von Liebe geprägt ist. Sieh den anderen nicht als Konkurrenten, sondern freu dich an dem, was er hat und was er kann. Arbeite zusammen, nicht gegeneinander. Jeder mit seinen besonderen Gaben. Und dann ist es gleich viel wert, ob einer im Chor singt oder das Laubrecht. Oder ob einer Kinder betreut oder Alte besucht, Liedzettel verteilt oder Predigten schreibt. Die Liebe achtet das alles, schätzt es wert, freut sich, schützt den anderen. Die Liebe tut dem anderen nichts Böses. Oder noch einmal mit den Worten von Paulus, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ist Ihnen aufgefallen, welchen Rang die Liebe hier einnimmt? Es geht um nicht weniger als um das Gesetz, also um Gottes Gebot für unser Leben. Und das macht an der Liebe sich fest, also es macht sich an der Liebe fest, was in der Bibel Gehorsam genannt wird. Wissen Sie, ich erinnere mich noch gut an einen Bibelabend zu Abraham, dem Vater, ja, dem Vorbild des Glaubens. Es ging dabei in jenem Bibelabend um die geheimnisvolle Geschichte, als Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar band, um ihn Gott zu opfern. Und der Referent dieses Bibelabends deutete diese geheimnisvolle Geschichte sinngemäß so. Er sagte, Gott erwartet, dass wir ihn an erster Stelle in unserem Leben haben und sei es, dass wir dafür dasjenige opfern müssen, was uns das Liebste ist. Wissen Sie, für Gegenstände, für sachliche Dinge lasse ich mir das gerne sagen, aber doch nicht für Menschen. Ich muss es hier so deutlich sagen, weil mich das einfach nicht loslässt. Kein Gehorsam gegenüber Gott ohne Liebe. Nicht wer bereit ist, den anderen zu opfern, sondern wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und auch Jesus stellt die Gottesliebe und die Nächstenliebe auf dieselbe Ebene. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen mit allem, was zu dir gehört. Und das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Seien Sie skeptisch, ja, seien Sie vorsichtig gegenüber jedem Prediger und jeder religiösen Bewegung, die die Gottesliebe über die Menschenliebe stellt. Und darin in eine Radikalität hineintritt, die zum Teil verheerende Auswirkungen hat. Wir sollten als Gemeinde nicht eine falsche Hierarchie aufbauen, als ob speziell nur die religiösen Themen und Veranstaltungen, in denen es um Gott geht, wichtiger und höherstehender seien als die anderen Veranstaltungen und Programme, in denen der Nächste mehr in den Blick kommt. Wenn wir hier Gott loben und ihm im Gottesdienst die Ehre geben, dann steht das nicht höher, als wenn in einem unserer Kindergärten eine Sprachhelferin versucht, einem syrischen Kind etwas Deutsch beizubringen. Weder das eine noch das andere steht höher. Und deshalb habe ich nach wie vor viele Fragen an jene Auslegung damals von der Abrahamsgeschichte, genauso wie ich auch Fragen habe an eine Höherstellung von der Evangelisation vor der Diakonie, als ob es bedeutender wäre, Menschen von Gott zu erzählen, als ihnen durch Taten der Liebe zu helfen. Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir geraten sonst in eine ganz unheilige Schieflage. Aber zurück zu unserem Bibelabschnitt. Rechtschaffenheit und Liebe sind die beiden Aspekte, die Paulus in jenem 13. Kapitel seines Römerbriefs nennt. Und was so schlicht daherkommt, ist ganz schön anspruchsvoll. Damit sind wir nämlich ein Leben lang gut beschäftigt. Und eigentlich müsste uns die Zeit des Wartens wie im Flug vergehen. Denn Gottes Reich erwartet uns. Also brauchen wir jetzt nicht Angst zu haben, zu kurz zu kommen oder was zu verpassen. Wir können aus der Liebe leben. Gottes Ewigkeit kommt auf uns zu. Also können wir uns Zeit nehmen, wenn der andere uns braucht. Wir können Zeit investieren, ohne auf die persönliche Rendite dabei achten zu müssen. Gottes Erlösung ist uns zugesagt. Also müssen wir nicht unser Leben damit zubringen, dass wir uns hier und jetzt einen Namen machen und möglichst viel Einfluss gewinnen. Stattdessen können wir großherzig, weitherzig leben. Rechtschaffenheit und Liebe sind die beiden Lebensprinzipien für die große Adventszeit bis zur Wiederkunft Jesu. Und es ist, als ob Paulus nochmal auf das erste Lebensprinzip zurückkommen möchte, wenn er am Ende seines Abschnittes schreibt, lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Leben wie am Tage, das heißt, lasst uns so leben, dass andere zuschauen können. Wieder geht es ja um Rechtschaffenheit, um ein gutes Gewissen, das wir haben, nicht nur gegenüber dem Finanzamt, das auch, sondern auch im direkt zwischenmenschlichen Bereich. Ehrbar leben, nicht in Fressen und Saufen, wie es dann weiter heißt. Da haben wir es. Ganz schön deftig formuliert. Und das von der Kanzel, Fressen und Saufen, Völlerei und Maßlosigkeit, passt nicht zum Leben am Tag. Und es ist ganz sicher damit nicht einfach nur der übermäßige Konsum von Essen und Alkohol gemeint. Ich sehe in diesem Pauluswort einen Angriff auf eine moderne Völlerei in einer Wegwerfgesellschaft, die ständig Neues haben muss und dann wieder entsorgt und den Herstellerländern dafür viel zu wenig bezahlt. Oder die Maßlosigkeit eines Luxuslebens, das nicht genug kriegen kann, dabei den Sinn verliert für die Schönheit des Einfachen, die Schönheit des Schlichten. Man stopft sich voll mit Terminen, hetzt von Höhepunkt zu Höhepunkt. Das Kino, das Fest, die Oper, der Restaurantbesuch, der Streamingdienst auf dem extra großen Fernseher. Man stopft sich voll und merkt gar nicht, wie diese Höhepunkte immer mehr verflachen. Ich erinnere mich noch an ein Buch, was von einem Finanzbroker geschrieben wurde. Er schreibt in einem Abschnitt, die Eltern erinnern sich noch an ihre Jugend. Die Älteren von uns erinnern sich noch an ihre Jugend, als sie eine Schallplatte zelebriert haben. Der Kauf war ein Ereignis. Zu Hause die Platte auf den Teller und dann 3 Stunden ungestört immer wieder genießen. Jede Zeile des Begleitheftes lesen. Und in den Tagen danach immer wieder Freude an dieser einen Platte. Soweit das Zitat. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Ihr habt doch diese selbstzerstörerischen Ersatzfreuden nicht nötig, genauso wenig wie jene geheime Lust am Zerstören des Glücks von anderen. Was ist denn sonst Hader und Eifersucht als Zerstörungswut? Ihr habt das nicht nötig, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfällt. Wir können diesen Satz einfach mal anders herum lesen. Lasst uns leben wie am Tage, dass wir essen und trinken, wenn es an der Zeit ist. Lasst uns unsere Partner lieben und der Liebe Raum geben, dass wir einander verzeihen und dem anderen gönnen, was er hat. Lebt in der Gewissheit, dass Christus für euch sorgt und so sorgt für euer Leben, dass ihr auch euch an das haltet, was euch gut tut. Und nicht an das, was eure Sinne abtötet und eure Sensibilität immer mehr verflachen lässt. Leben wie am Tag. Also jetzt schon aus der Würde und der inneren Haltung heraus leben, die uns durch den kommenden Tag gegeben ist. Denn die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Bevor ich schließe, noch eine Beobachtung. Wenn wir heute nach vorne in die Zukunft schauen, dann ist das normalerweise immer eine Verlängerung der Gegenwart. So haben wir es von klein auf gelernt. Wir müssen uns den vor uns liegenden Aufgaben stellen, bevor sie uns über den Kopf wachsen. Advent aber meint was anderes, eine andere Zukunftserwartung. Die Prognostik bestimmt das, was sein wird, von dem her, was war und was ist. Adventliches Warten dagegen ist auf das eingestellt, was uns aus der Zukunft entgegenkommt. Merken Sie den Unterschied? Ich will das mit einer Metapher vergleichen, die Ungewissheit mit einem Meer vergleichen, an dessen Ufer wir stehen. Unsere übliche Vorausschau, unsere Planungen bauen eine Mole, einen Damm in das Meer, das vor uns liegt. Selbstverständlich ist diese Mole aus dem Material des Bodens, auf dem wir stehen. Aber Adventshoffnung sieht die Zukunft wie ein Schiff, das von drüben, von jenseits der Horizontlinie auf uns zukommt. Lassen Sie mich schließen, indem wir nochmal zurückschauen in die Großstadt von Rom. Damals war es in den Großstädten gar nicht so anders als heute. Wenn man morgens kurz vor Sonnenaufgang durch die Straßen ging, dann traf man dort 2 sehr unterschiedliche Sorten von Menschen. Das sind die einen, die am Ende der Nacht nach Hause trotten. Einige sind einfach nur müde und ausgelaugt, andere schwanken hin und her. Das sind Menschen der Nacht, der Rest, der noch übrig ist. Und wie anders dagegen diejenigen, die schon vor Sonnenaufgang aufgestanden sind, weil sie auf den Tag zuleben und was vorhaben. Die gehen mit festen Schritten, die sind in Aufbruchstimmung. Man kann auch sagen, das sind adventliche Menschen. Amen.